Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach den Angriffen auf saudische Ölanlagen steigt international die Besorgnis, dass der Konflikt in der Golfregion eskalieren könnte. Deutschland, Großbritannien, aber auch Russland und China mahnten die Beteiligten zur Besonnenheit. Die USA machen weiterhin den Iran für die Drohnenangriffe verantwortlich, doch Teheran streitet jede Beteiligung ab. Ob die Houthi-Rebellen im Jemen, die sich zu den Angriffen bekannten, wirklich verantwortlich sind, ist noch unklar.
Man habe gesichert und geladen, twittert Präsident Trump wörtlich aus dem Weißen Haus. Es gebe Anlass zu glauben, dass man den Täter der Anschläge auf die saudische Ölindustrie kenne. Nun warte man auf die Bestätigung, so Trump. Anlagen des staatlichen saudischen Ölkonzerns Aramco waren Samstag von Drohnen attackiert und schwer beschädigt worden. Zu dem Angriff bekannt hatten sich Houthi-Rebellen aus dem benachbarten Jemen, die vom Iran unterstützt werden. Die USA verdächtigen daher Teheran, für die Explosionen verantwortlich zu sein. Diese Satellitenbilder sollen die Einschläge und Brandspuren zeigen. Laut US-Medienberichten hat die amerikanische Regierung Hinweise, dass die Drohnen womöglich aus Richtung des Iran oder Iraks gekommen seien. Aus Saudi-Arabien heißt es, nach ersten Untersuchungen stammten die Waffen aller Wahrscheinlichkeit nach aus dem Iran. Teheran weist die Verantwortung von sich. Das zerstörerische Verhalten der US-Regierung und der Wirtschaftsterrorismus gegen andere Länder sollten von der internationalen Gemeinschaft verurteilt und abgelehnt werden. Auch Irans Verbündeter Russland meldet sich zu Wort. Kreml-Sprecher Peskow ruft die Konfliktparteien auf, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen, die die Spannungen verschärfen könnten. Um wirtschaftliche Folgen des Konflikts abzufedern, hat Präsident Trump das Energieministerium angewiesen, notfalls die strategische Ölreserve der USA anzuzapfen. Alle Optionen liegen auf dem Tisch, heißt es aus dem Weißen Haus, auch ein Militärschlag gegen den Iran. Doch selbst Vertreter aus Trumps eigener Partei warnen heute davor, sich in einen neuen Krieg hineinziehen zu lassen. Denn im kommenden Jahr stehen Präsidentschaftswahlen an. Und viele Amerikaner erhoffen sich von Trump, dass er wie versprochen die Soldaten aus Afghanistan und dem Irak nach Hause holt und keine neuen Kriege beginnt.
Der Ölpreis ist nach den Drohnenangriffen in Saudi-Arabien deutlich gestiegen. Die Auswirkungen auf den deutschen Markt und die Autofahrer dürften sich allerdings nach Ansicht von Experten in Grenzen halten, weil aus Saudi-Arabien nur wenig Öl nach Deutschland geliefert wird.
Unsicherheit heute Morgen an den internationalen Börsen. Der Ölpreis steigt, aber kaum Bewegung an Deutschlands Tankstellen. Der Benzinpreis stabil. Der Grund? Engpässe bei der Erdölförderung in Saudi-Arabien betreffen Deutschland als Direktabnehmer nur wenig. Die Bundesrepublik bezog ihr Öl 2018 vor allem aus Russland, gefolgt von Norwegen und Libyen. Jetzt mit großem Abstand dann Saudi-Arabien. Auch wenn nach den Angriffen auf die Ölproduktion in Saudi-Arabien wohl für Wochen hier nur noch die Hälfte des Tagesvolumens produziert wird, Auswirkungen treffen eher die Wirtschaft als den Verbraucher.
Der Angriff treibt jetzt erstmal den Ölpreis hoch. Das ist aber mit hoher Wahrscheinlichkeit ein vorübergehender Effekt, wenn es keine dauerhafte Beeinträchtigung der Ölversorgung vom Persischen Golf aus gibt. Dann werden auch bei uns die Preise wieder sinken.
Wenig Folgen in Deutschland, weil aus unterschiedlichen Ländern importiert wird. International herrscht beim Öl ein Überangebot. Die OPEC und die USA liefern sich einen harten Preiskampf. Bei der Erdölförderung pro Tag führen die USA, auch dank moderner Fördermethoden, inzwischen vor Russland. Knapp dahinter spielt Saudi-Arabien als Nummer 3 international noch immer eine bedeutende Rolle. Wirkliche Engpässe, so Experten, sind momentan nicht in Sicht. Und Probleme gäbe es in Deutschland nur bei einer Eskalation in der Golfregion.
Unsere Versorgung wäre nicht mehr gesichert, wenn es wirklich am Persischen Golf einen massiven Konflikt gäbe. Dann wäre ein Drittel der Ölproduktion erstmal weg.
Die Bundesregierung wies heute darauf hin, für Notfälle über Ölreserven für 90 Tage zu verfügen. Sie zu nutzen, sei aktuell aber nicht vorgesehen.
3 Tage vor dem Koalitionstreffen zum Klimaschutzkonzept hat die CDU ihre Position festgelegt. Die Parteispitze billigte ein Programm, das klimaschonendes Verhalten mit finanziellen Anreizen fördern soll. Der Ausstoß des Treibhausgases CO2 im Verkehr und beim Heizen soll verteuert werden. Dabei setzt die CDU auf ein System mit Zertifikaten, wie es EU-weit schon für Industrie- und Energiekonzerne gilt.
Beim Klimaschutz setzt die CDU auf schöne Bilder. Zwar sollen auf der einen Seite Inlandsflüge teurer werden durch eine Verdopplung der Ticketabgabe, auf der anderen Seite sollen Tickets im Bahnverkehr günstiger werden durch eine Absenkung der Mehrwertsteuer. Überhaupt soll der Ausbau von Bus und Bahn vorangetrieben werden, ebenso die Elektromobilität. Auch die Kfz-Steuer für Neufahrzeuge soll eine lenkende Wirkung haben, die Botschaft der CDU: weniger CO2-Ausstoß, weniger Kfz-Steuer.
Wir stellen über alles das Thema Innovation. Wir sagen, wir brauchen klimafreundliche Technologien. Wir wollen nicht immer mehr Verbote. Wir glauben nicht, dass Verzicht die Antwort ist in einer Situation, wo man auf uns schaut.
Anders die SPD. Zwar will auch sie finanzielle Anreize wie die Abwrackprämie für alte Ölheizungen, aber noch klarer geregelt. Die neuen Ölheizungen müssten bis 2030 eingebaut, die alten dann verboten sein.
Wir werden ein Programm beschließen aus ganz verschiedenen Maßnahmen, die aber alle in die gleiche Richtung lenken, nämlich CO2 zu reduzieren. Da geht es um Förderinstrumente, es geht um klare Regeln.
Außerdem will die CDU den Emissionshandel ausweiten. Ölraffinerien etwa sollen vom Staat Zertifikate für den CO2-Ausstoß kaufen. So kann der Staat regeln, wie viel CO2 maximal ausgestoßen wird. Diese Menge kann er jährlich reduzieren. Die Benzinpreise dürften steigen. Dafür soll die Pendlerpauschale angepasst werden.
Wer pendelt, zahlt nicht drauf.
Trotz aller Kosten für den Staat, der SPD-Finanzminister will keine neuen Schulden. Nicht nötig, sagt er.
Wenn wir bei der Kfz-Steuer was tun für Neufahrzeuge, die gekauft werden, und sagen, höherer CO2-Verbrauch führt auch zu höherer Kfz-Steuer, dann führt das ja auch über die Jahre hinweg zu steigenden Einnahmen, die wir berücksichtigen können.
Ob das Konzept der CDU den CO2-Ausstoß wirklich spürbar reduzieren wird? Das hängt auch davon ab, wie hoch die staatlich festgelegten Mindestpreise für den CO2-Ausstoß sein werden. CDU und SPD wollen dabei nicht über die Köpfe der Bürger hinweg entscheiden oder, anders ausgedrückt, Gelbwestenproteste wie in Frankreich vermeiden.
Unter dem Titel Woche der Entscheidung, wer zahlt für die Klimarettung, steht heute um 21 Uhr im Ersten die Sendung Hart, aber fair. Für den SPD-Vorsitz gibt es einen Bewerber weniger. Der bayerische Bundestagsabgeordnete Karl-Heinz Brunner hat seine Kandidatur zurückgezogen. Er wolle so zu einem klaren Ergebnis beitragen, damit die neue Parteispitze mit breiter Unterstützung gewählt werden könne. Brunner war als Einzelbewerber angetreten. Nun kandidieren noch 7 Zweierteams, jeweils ein Mann und eine Frau. Die Zahl der Empfänger von Asylbewerberleistungen ist im vorigen Jahr erneut zurückgegangen. Dieses Geld wird 15 Monate lang gezahlt, solange noch nicht über den Asylantrag entschieden ist. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, erhielten Ende vorigen Jahres 411.000 Personen Asylbewerberleistungen, 12% weniger als im Jahr davor. Es war der 3. Rückgang in Folge seit dem Höchststand von 2015. Damals kamen 975.000 Asylbewerber nach Deutschland. Das Treffen des britischen Premierministers Johnson mit EU-Kommissionspräsident Juncker ist offenbar ohne Ergebnis geblieben. Juncker sagte im Anschluss, es habe keine neuen umsetzbaren Vorschläge gegeben. Johnson erklärte, man wolle die Gespräche intensivieren. Er sehe gute Chancen, noch zu einem neuen Austrittsabkommen mit der EU zu kommen. Johnsons Besuch in Luxemburg endete mit einem Eklat.
Man nehme ein Rednerpult ohne Redner. Ein gellendes Anti-Brexit-Pfeifkonzert und einen Boris Johnson, der abreist, statt wie geplant Fragen zum Brexit zu beantworten. Genau das ist heute in Luxemburg passiert und fertig war ein weiterer denkwürdiger Tag in der Brexit-Saga. Allerdings wieder einer ohne Antworten. Jetzt wäre es an der Zeit für Mr. Johnson, sagt der alleingelassene Luxemburger Premier. Er hält die Zukunft der betroffenen Bürger in seinen Händen. Schon vor dem Eklat hatte sich Johnson mit Kommissionschef Juncker getroffen in einem Luxemburger Restaurant. Ein Treffen auf höchster Ebene, doch die erhofften konkreten Vorschläge, um eine Grenze auf der irischen Insel und einen Chaos-Brexit zu vermeiden, hatte Johnson nicht dabei. Aus seiner Sicht ist ohnehin die EU am Zug, sagte er später dem britischen Fernsehen. Das System, mit dem uns die EU auch nach dem Brexit kontrollieren will, der sogenannte Backstop, der muss raus aus dem Vertrag. Das ist es, was passieren muss. Dass Johnson seine Pressekonferenz absagte, er selbst erklärte, es sei einfach zu laut gewesen. Seinen Luxemburger Amtskollegen hingegen störten die Proteste nicht. Allein auf der Bühne fand er klare Worte Richtung London. Ich werde nie akzeptieren, dass wir als EU, weder die Kommission noch die Mitgliedstaaten, verantwortlich sein sollen für, sorry, die Scheiße, in der wir jetzt stecken. Danke. Die EU erklärte später etwas diplomatischer, sie stehe für weitere Gespräche zur Verfügung. Doch an Erfolge mag kaum jemand glauben, nach diesem Tag in Luxemburg.
Wissenschaftler haben bei einem sogenannten schwarzen Loch im Zentrum der Milchstraße eine ungewöhnlich helle Strahlung festgestellt. In den mehr als 20 Jahren Beobachtung habe man nichts Vergleichbares gesehen, berichtete ein US-Forscher dem Astrophysical Journal Letters. Die Ursache sei unklar. In schwarzen Löchern ist die Schwerkraft so stark, dass selbst Licht nicht entweichen kann.
Unsere Milchstraße. In ihrem Zentrum befindet sich ein großes schwarzes Loch. In diesem schwarzen Loch kann alles auf Nimmerwiedersehen verschwinden, was in seine Nähe kommt. Dabei werden Gas und Staub so stark erhitzt, dass sie hell aufleuchten. Doch in den vergangenen Jahren ließ sich keiner dieser Helligkeitsausbrüche beobachten. Wissenschaftler der Universität von Kalifornien wurden nun durch diese Aufnahmen in Erstaunen versetzt. Sie zeigen, wie das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße für kurze Zeit aufleuchtet. Wir zeigen den Effekt hier in mehrfacher Wiederholung. Das Leuchten ist ein Hinweis darauf, dass zurzeit ungewöhnlich viel Material in das schwarze Loch stürzt.
Dieses Aufsaugen passiert, davon gehen wir aus, dass das regelmäßig passiert. Ungefähr eine Erde pro Jahr wird da aufgesogen in diese zentrale Masse. Aber was ungewöhnlich ist, ist die Intensität dieser Variationen. Die Kollegen haben ja diese hohe, ungewöhnliche Intensität gemessen. Und das ist tatsächlich außergewöhnlich. Das macht es so interessant jetzt in diesem Fall, das zu untersuchen.
Gasströme, Staubwolken oder Teile eines Sterns, was da gerade ins schwarze Loch stürzt, ist noch unklar. Sicher ist, es besteht keine Gefahr für die Erde. Denn dafür ist das Zentrum der Milchstraße mit 26.000 Lichtjahren zu weit von uns entfernt.
Der Designer Luigi Colani ist tot. Er starb im Alter von 91 Jahren in Karlsruhe, wo er sich zur Ruhe gesetzt hatte. Geschwungene Linien und runde Formen waren sein Markenzeichen. Er entwarf Möbel, Geschirr oder Kameras, am liebsten aber Autos und Flugzeuge. Der in Berlin geborene Colani begann seine Karriere in Paris und feierte später international große Erfolge.
Luigi Colani nannte sich selbst Formphilosoph. Der Designer war berühmt für seine stromlinienförmigen Fahrzeuge. Mit ihnen brach er Konvention und Geschwindigkeitsrekorde. Seine Kunden: Ferrari, BMW, Mercedes. Colani liebte das glatte, schmeichelnde Design. Tausenden Objekten verpasste er Rundungen, orientierte sich dabei stets an der Natur.
Warum soll ein denkender Designer irgendwas gerade machen in einer Welt, die rund ist?
Luigi Colani hieß eigentlich Lutz mit Vornamen. 1928 wurde er in Berlin geboren, studierte Malerei und Flugzeugbau. Mit seinen Entwürfen erregte er seit jeher Aufsehen, zum Beispiel mit dieser Kugelküche von 1971, die an eine Raumkapsel erinnert. Seine Lieblingsstücke blieben Flugzeuge und Autos. Nicht immer waren seine Entwürfe auch erfolgreich.
Ich habe vor 30 Jahren LKWs gemacht, die 30-40% weniger Verbrauch haben. Verdammte Scheiße. Und keiner hat sie genommen.
Mit diesem Design konnte er sich nicht durchsetzen, blieb aber bis ins hohe Alter kreativ. 2003 designte er die Uniform der Hamburger Polizei. Colani machte weiter, bis zuletzt, weil die Welt, wie er sagte, Spinner brauchte.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 17. September.
Ein Ausläufer des Tiefs über Skandinavien zieht über den Süden hinweg. Dahinter strömt kühlere Luft heran. Heute Nacht nach Südosten hin gebietsweise Regen, in Küstennähe örtlich Schauer, sonst ist es meist trocken. Morgen gibt es mal dichte Wolken, mal etwas Sonne, südlich der Donau noch etwas Regen, östlich der Elbe Schauer, im äußersten Nordosten auch Gewitter. An den Küsten kann es schwere Sturmböen geben. Heute Nacht Tiefstwerte zwischen 16 und 5 Grad. Morgen an der Ostsee stellenweise nur 13, am Hochrhein bis zu 25 Grad. Am Mittwoch im Süden oft freundlich oder sonnig, sonst ein Wechsel von Sonne und Wolken, an den Küsten einzelne Schauer. Am Donnerstag in der Nordhälfte dichte Wolken und gebietsweise Regen, Freitag viel Sonne und meist trocken.
Um 22.15 Uhr meldet sich Karin Mioska mit diesen Tagesthemen. Im Krisenmodus, wie reagiert Trump auf die Ölfeldattacken in Saudi-Arabien und Monokulturen statt Regenwald? Welche Rolle spielt die deutsche Industrie am Amazonas? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.